So schön, dass du da bist. Willkommen zu deinem Podcast für Selbstzuspruch. Wie oft sprichst du anderen gut zu und vergisst dabei dich selbst? Wie oft zweifelst du an dir und verurteilst dich für Fehler, anstatt dich und deine Erfolge zu feiern? Wie oft lässt du Chancen vorbeiziehen, statt sie zu ergreifen? Hey, ich bin Alice, Gründerin von Selbstzuspruch. Mein Ziel? Frauen wie dich zu stärken und ihnen eine Bühne zu geben. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. In diesem Podcast gebe ich meinen Kundinnen, aber auch anderen inspirierenden Frauen Raum, ihre Geschichten zu teilen. Eine Bühne, auf der sie sich offen, ehrlich, verletzlich und zugleich selbstbewusst und stark zeigen dürfen. Für mehr Tiefe statt Oberflächlichkeit. Für mehr Support statt Vergleich. Für mehr Mut statt Zweifel. Lass uns lernen, uns selbst gut zuzusprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute auf meiner virtuellen Bühne nicht alleine, sondern ich habe eine ganz tolle Gästin eingeladen. Und ja, ich gebe einfach mal direkt an dich weiter. Magst du dich mal vorstellen?
Ja, hallo. Danke erstmal für die Einladung und ich freue mich, dass wir uns schon mal alleine virtuell endlich mal wiedersehen.
Ich mich auch.
Also mein Name ist Katharina Schön. Ihr könnt mich aber auch gerne Kati nennen, wenn ihr mich irgendwann mal anschreibt. Und ich bin die Gründerin von Guardian of Mind. Und was mache ich? Und zwar Aufklärung über Neurodiversität und Neurodivergenz, das heißt ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung und die ganzen Überschneidungen dazu. Und dazu kommen dann noch halt die Themen wie mentale Gesundheit und so. Und ja, und ich biete allumfassend Wissen und Aufklärung für private Personen an, aber natürlich halt auch für Universitäten oder Konzerne. Und ja, lebe so richtig so das ADHD-Life, weil ich halt einfach sehr viele Stärken da auch einbringen kann. Und ja, da gebe ich erstmal an dich ab, weil ich glaube, das zu ausufern. Ich habe ja vorhin schon gemeint, so sonst wird das sehr, sehr lange mit meinen Monologen, die ich dann immer führe.
Aber ich freue mich ja auch, wenn du viel von dir teilst. Erstmal lieben Dank für deine Vorstellung. Du hast einen unglaublichen Erfahrungsschatz in den verschiedensten Bereichen und es war gar nicht so leicht, sich zu überlegen, worüber ich mit dir sprechen kann, weil es so viele Themen gibt, die für so viele interessant sind. Aber für heute, für unsere heutige Podcast-Folge, haben wir uns ja auf das Thema Angststörung und vor anderen Menschen sprechen, konzentriert. Und das ist natürlich auch für meine ZuhörerInnen total interessant. Deshalb lass uns gern versuchen, den Fokus so darauf auch zu legen. Aber bevor wir gleich da so richtig reingehen, kannst du mega gern auch nochmal so sagen, wie du überhaupt zu diesen Themen gekommen bist. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, aber warum du jetzt heute das machst, was du machst.
Genau, also so als Kurzabriss, ich habe nach dem Abitur eine schulische Ausbildung gemacht als Assistentin für Hotelmanagement, weil ich einfach, ja, ich bin, keine Ahnung, ist ein ganz großer Teil und ich liebe das, mit Menschen zusammen zu sein und halt auch Dienstleisterin zu sein. Dann habe ich ein paar Jahre im Hotelmanagement, meistens im Restaurant oder an der Bar gearbeitet und das war mir dann aber irgendwie nicht genug, beziehungsweise war mir dann irgendwann langweilig. Dann habe ich ein Fernstudium gemacht in BWL und Wirtschaftspsychologie und dachte mir, okay, wo soll's hingehen? Ins Personalmanagement. Und eigentlich war mein Plan, ins Personalmarketing zu gehen, weil ich habe mich damals im Studium auch auf Markt- und Werbepsychologie spezialisiert. Witzigerweise auch eins meiner Spezialinteressen. Also man sagt ja halt bei Autismus, können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drauf eingehen, es gibt so autistische Special Interests und die zum Beispiel halt auch schon in der Kindheit irgendwie komisch sind. Und naja, man hätte vielleicht damals schon sich überlegen sollen, so, okay, das Kind interessiert sich ein bisschen zu viel für Werbung, weil ich liebe das, Werbung zu gucken. Und wie gesagt, ich habe das dann irgendwie zu meinem Job gemacht. Aber zurück zu dem Punkt, ich bin nach dem Studium in eine Marketingfirma spezialisiert auf E-Sports und Gaming gegangen und war da halt im Personalbereich. Und bin da sozusagen als Quereinsteigerin rein. Jedoch hat mir das, wie soll ich sagen, sehr große Schwierigkeiten bereitet. Und ich war nach ungefähr einem Jahr, hat es schon angefangen mit so krassen Burnout-Symptomen. Und ich konnte das halt erst nicht zuordnen. Da hat es dann noch mal ein paar Monate gedauert. Und dann hatte ich so einen richtig krassen Zusammenbruch. War dann auch ein paar Wochen krankgeschrieben. Und so hat sich das dann aber noch hingezogen, bis ich dann 2020 gesagt habe, so nee, das reicht jetzt, Schicht im Schacht, ich muss jetzt hier wirklich kündigen, weil ich nur auf meinen Schwächen arbeite. Und da, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall hatte ich dann in der Zeit dann auch schon ADS-Diagnose und so weiter. Und dann hatte ich mich in der Zeit auch Corona und so, habe ich mich sehr viel auch schon alleine mit ADS und so beschäftigt. Dann kam ja irgendwann TikTok, ja, war ja dann die tolle neue spannende App. Und neben den ADHS-Content von vielen englischsprachigen Creatorinnen kam dann ganz viel Autismus. Und dann dachte ich mir irgendwann so, Moment, was ist hier los? Also das sind keine ADHS-Sachen so wie? Ja, und dann war das ja mit Autismus dann auch bald klar. Und irgendwann, ich hatte ja wie gesagt dann gekündigt und hatte dann schon angefangen mit Aufklärung auf Social Media unter Guardian of Mind, aber erstmal in den Bereichen so Psychologie, Kommunikation, mentale Gesundheit und dachte mir dann aber irgendwann, also ich meine, ich bin mit Anfang 30 diagnostiziert worden. Das heißt, ich habe 3 Jahrzehnte, ne, bin ich so unter dem Radar geflogen und ich sehe es ja schon aus den ganzen Studien und aus den ganzen, ja, englischsprachigen Creatorinnen, die darüber berichten, über ADHS und Autismus bei Frauen. Da kann ich ja in Deutschland nicht die Einzige sein. Und warum gibt es denn aber eigentlich zu dieser Thematik bei uns halt keine Creatorinnen, die darüber aufklären? Und dann dachte ich mir so, ich glaube, da sehe ich mich, ne? Also vor allem so mit diesen Skills aus meinem Wirtschaftspsychologie-Studium und ja, meiner Vorliebe für Marketing und Werbung und da halt alles zu analysieren, habe ich dann einfach angefangen mit ja Aufklärungsinhalten über ADHS und Autismus bei Frauen und bin dann in den letzten Jahren auch, ja, konnte da auch meine Kanäle sehr gut aufbauen, sage ich jetzt mal. Und habe jetzt insgesamt über 200.000 Follower und Followerinnen.
Wow, Wahnsinn.
Und das ging halt wirklich ratzfatz, weil, wie gesagt, ich habe diesen psychologischen Hintergrund und so und konnte mein ganzes Wissen ja so gut nutzen, dass ich halt auch virale Videos erstellen konnte, sodass einfach, was ja damals mein Anspruch war, sehr, sehr viele Menschen erstmal für dieses Thema, ja, also sich öffnen, beziehungsweise erstmal überhaupt davon mal hören, ja, also vor allem, weil es ja gibt ja immer noch so viele Mythen über ADHS und Autismus, vor allem zum Beispiel, dass es halt irgendwie Mädchen oder Frauen nicht haben. Also das ist ja noch viel älter, aber zum Beispiel, dass halt bei ADHS, ne, das ist so der typische Zappelphilipp und die springen halt rum und sind immer hyperaktiv, was bei Frauen oder Mädchen einfach nicht so ist. Genauso dieser Mythos oder Stereotyp, dass autistische Menschen keine Empathie haben. Deswegen habe ich mich da zum Beispiel auch ganz lange nicht gesehen und ich habe dann halt auch damals nach der Bestätigung, habe ich mich noch so lange, wie soll ich sagen, ich dachte, ich habe da dieses Imposter-Syndrom oder Gefühl halt auch gehabt, weil ich mir dachte so, ja, vielleicht habe ich ja die Diagnostikerin einfach nur so krass manipuliert und ich bin gar keine Autistin und so. Und über die Monate oder Jahre ist dieses Gefühl dann so zurückgegangen, weil ich meine, ich habe ja tatsächlich diese, naja, in Anführungsstrichen Defizite beziehungsweise halt Herausforderungen. Aber was für mich wichtig war oder wo ich dazu dann gekommen bin, ist, selber Feldforschung zu betreiben und dann zu erkennen, ja, ich bin jetzt nicht grundsätzlich krank oder gestört, ne? Also ich meine, sonst hätte ich ja auch nicht über 30 Jahre meines Lebens eigentlich relativ gut so hinter mich gebracht. Und das hat, denke ich mal, auch relativ erfolgreich soweit. Sondern ich habe halt einfach ein anderes Betriebssystem. Und dann muss man halt schauen, also welche Neurodivergenz, also welches spezielle Betriebssystem hat man denn? Ist es halt, wie gesagt, ADS oder mit Autismus? Inwieweit ist eine Hochsensibilität ausgebildet? Wie weit ist da halt noch eine Hochbegabung mit im Spiel, weil die halt sehr, sehr viel kompensieren kann? Und ja, durch die eigene Betroffenheit und durch diesen Anspruch und was ja auch spannend ist bei ADS und Autismus, was auch immer mehr untersucht wird, da gibt es diese Gerechtigkeitssensitivität. Also alles, was in unserer Welt unfair ist, da kriegen wir sehr starke emotionale Reaktionen und dann setzen wir uns halt auch für Schwächere ein. Und da dachte ich mir dann damals auch so, ich bin, sage ich jetzt mal, so weit privilegiert, dass ich erstens mal meine Selbstständigkeit so gut aufbauen konnte, dass ich alle Ressourcen hatte und vor allem schon alleine den finanziellen Hintergrund beziehungsweise diesen Rückhalt, dass ich mir jetzt keine Sorgen machen muss, so, okay, wenn ich jetzt halt irgendwie mehrere Monate lang krank bin oder mich erhole oder gesunde, dass ich nicht irgendwie Angst haben muss, meine Wohnung zu verlieren oder auf der Straße zu landen oder was auch immer, ne, oder dass kein Geld mehr für Essen da ist. Und ich hatte dann dementsprechend halt auch das Geld für entsprechende Weiterbildung, die mir dann aber auch weitergeholfen haben für meinen persönlichen Weg. Also ich habe 2021 eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht.
Cool.
Und dadurch, dass wir uns ja da auch selber gegenseitig coachen mussten, und dann hatte ich noch eine Chance von unserem, ich glaube damals, also der Dozent oder Gründer dieser Coaching-Akademie, bei dem durfte ich dann halt mich selber mich coachen lassen. Und das hatte, ich sag mal, einen Effekt von über 10 Jahren Therapie, weil
Krass.
da auch in dieser Coaching-Gruppe, also ich bin da immer noch total dankbar für, das hat mich ja trotzdem alles sehr gestresst. Und ich habe damals natürlich das immer noch so unterdrückt oder wollte halt damit, ich wollte mich nicht outen. Und ich hatte dann aber immer schon so starke Probleme, dass ich am Mittwoch, also das war immer so 4 Tage im Monat, von Montag bis Donnerstag, und ich war allerspätestens am Mittwoch war ich durch. Weil, was wir so unerkannt neurodivergente Menschen und vor allem halt Frauen, weil wir das ein bisschen besser können, machen, ist maskieren. Und diese Maskierung war halt unglaublich anstrengend, weil es war ja nicht nur neue Inhalte aufnehmen, sondern halt auch in einer sozialen Gruppe wieder funktionieren. Und dann hatte ich irgendwann halt so mittags dann so einen Nervenzusammenbruch, weil ich komplett überreizt war. Und dann meinte meine Kommilitonin so zu mir, ja, Kati, also weil ich hatte mich dann bei ihr geoutet und meinte so, hier, pass auf, ich bin spätdiagnostiziert, ADHS-Autismus-Kombi, und ich kann das alles nicht, ich kann mich nicht konzentrieren, also ist gerade alles zu viel. Und sie meinte, ja, Kati, aber wenn du dich hier nicht outen kannst in der Gruppe von angehenden Coaches, die ja anderen helfen wollen, wo denn dann? Und ich dachte mir so, ja klar, sie hat halt voll recht. Und da konnte ich dann halt auch das Selbstbewusstsein sammeln, damit rauszugehen, weil ich ganz genau selber wusste, so was da für Stigma da drauf liegen. Und natürlich würden mich die meisten, wenn die mich so sehen, würden doch nicht denken, dass ich eine Autistin bin. So, weil klar, wir haben ja alle da so ein ganz anderes Bild im Kopf, wie vielleicht ein autistischer Mensch erstens aussieht oder sich gibt oder so. Aber das ist ja halt auch, ich sage jetzt mal, alles sehr männlich geprägt. Ich sage jetzt mal auch in den Medien, ne, wenn man da zum Beispiel an den Dr. Sheldon Cooper denkt oder dieser Dr. Sean Murphy von Good Doctor, von dieser Arztserie. Ich kann zwar mit diesen beiden Charakteren auch relaten, aber trotzdem, es sind ja, also bei Männern ist das halt nochmal was anderes als bei Frauen. Und bei uns, also bei Frauen ist es dann eher so, dass wir vielleicht so ganz oft Fehldiagnosen bekommen von Angststörungen, Depressionen, Borderline oder irgendwie sowas. Und deswegen dachte ich mir so, nee, Gerechtigkeitssensitivität. Und ich möchte, wie ich sie nenne, meinen Gehirnzwillingen da helfen, dass sie die richtigen Antworten bekommen und dann vielleicht auch die richtige Behandlung oder einfach ein neues Mindset, so von wegen, oder besser gesagt, ich habe mich ja schon als Kind oder seit Kindheit immer so gefühlt, als wäre ich ein Alien auf einem fremden Planeten. Und jetzt aber zu wissen, erstens mal, ich bin gar nicht alleine, da sind noch ganz, ganz viele andere, die sind vielleicht irgendwie anders gelagert und so, aber wir teilen ganz viel und ganz oft eine Lebenserfahrung und Lebensrealität, und das verbindet total, und das ist auch sehr heilsam, wenn man sich dann halt überlegt, okay, ich denke mir das nicht aus, ich bilde mir das nicht ein, es ist Realität, es ist für andere Realität, und wie gesagt, ich bin nicht mehr alleine in dieser Herausforderung und in dem Leiden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Gerechtigkeitssensitivität, eigene Betroffenheit, und damit ich sozusagen diesen Gender Health Gap, ja, wie es ja heutzutage auch heißt und wie wir ja wissen, dass Medizin einfach unglaublich aufholen muss, was Frauen betrifft, da will ich so meinen Beitrag zu geben.
Voll schön, danke fürs Teilen. Ich könnte jetzt auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber ich fasse mich jetzt mal kurz. Also, mega spannender Weg. Ich finde es auch super inspirierend, dass du aus einer eigenen Betroffenheit andere Betroffene unterstützt und auch, wie du das machst. Also, ich kenne dich ja beziehungsweise auch deinen Instagram-Account jetzt schon ein bisschen länger und lese da auch die Kommentare oder auch generell das Feedback, was du erhältst, und du scheinst ja wirklich ganz, ganz, ganz vielen Menschen da draußen zu helfen, damit sie sich eben nicht so allein fühlen
Ja.
oder damit sie eben auch endlich die richtige Diagnose erhalten und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es so viel wert ist, wenn man dann richtig diagnostiziert wird, weil man sich dann eben nicht mehr vielleicht unbedingt wie der Alien fühlt oder
Ja.
zumindest weiß, warum man so und so fühlt, warum man
Ja.
so und so handelt. Und genau, einfach so, dass du dieses aufgebaut hast und da diesen sicheren, ich sag jetzt mal, Raum auch für andere schaffst, ist so wertvoll. So eine wertvolle Aufklärungsarbeit, also so, so toll, vor allen Dingen auch mit deinen ganzen Hintergründen. Also wie gut du die Sachen auch erklärst, finde ich wahnsinnig inspirierend. Und ja, einfach mega toll, was du dir
Danke.
da aufgebaut hast. Mega gerne. Wenn du magst, lass uns sehr gerne direkt mal über das Thema Angststörung sprechen. Magst du mal teilen, inwiefern es dich betrifft? Also wurdest du mit einer Angststörung diagnostiziert? Wenn ja, wann? Und wie geht es dir heute damit?
Ja, genau. Also jetzt muss ich mal zurück überlegen. Ich glaube, das war meine allererste Diagnose, die ich damals bekommen habe. Und das war ja, wie gesagt, mit diesen Burnout-Symptomatiken damals. Und das muss, glaube ich, 2018 gewesen sein. Genau, also als es mir dann halt immer schlechter ging und ich dann so in so einer hochfunktionalen Depression war oder Burnout, ne? Also ich habe halt unter der Woche habe ich in meinem Job natürlich funktioniert oder so gut es ging und am Wochenende lag ich halt nur rum und ja, war zu gar nichts mehr fähig. Und was aber dann krass war, dass, wie gesagt, ich hatte zuerst diese Diagnose generalisierte Angststörung und das war für mich halt auch war auch sinnvoll, beziehungsweise hat auch einfach Sinn gemacht, weil ich habe einfach schon, ich sag jetzt mal auch schon seit Kindheit an, vor vielen Sachen Angst gehabt oder habe dann gemerkt, dass ich diese, wovon ich jetzt weiß, dass es Angstsymptomatiken sind, dass ich das hatte. Zum Beispiel, was ein krasses Ding ist, und ich glaube, da gibt es noch nicht mal irgendwie so groß im Fachbereich Informationen drüber, ist Angstasthma. Und ich habe zum Beispiel, das hatte ich tatsächlich sogar schon damals im Abitur. Und ich bin dann damals zur Ärztin und die hat mir irgendwie ein Asthmaspray verordnet. Aber das hatte ja, also das hat mir ja nichts gebracht, weil ich hatte ja kein Asthma, sondern einfach durch diese Angstsymptomatik, ne, also weil Körper und Geist bedingen sich ja gegenseitig, hat es mir so die Lunge abgeschnürt, dass ich halt so eine Beklemmung hatte. In der ADHS-Thematik gibt es beispielsweise ein Phänomen. Ich nenne das im Deutschen Ablehnungs- und Kritikdysphorie. Im Englischen hat das der ADHS-Experte Dr. William Dodson geprägt, und zwar Rejection Sensitive Dysphoria. Dadurch, dass Menschen mit ADHS-Gehirn halt einfach viel, viel mehr Kritik bekommen als neurotypische Menschen, werden wir dadurch natürlich halt auch viel mehr traumatisiert. Und dadurch, dass es aber solche Mini-Schnitte sind, sage ich jetzt mal, und kein großes, krasses Trauma oder ein großes Ereignis, merken wir gar nicht, dass das halt irgendwie zu so einer Angststörung wird. Und wie gesagt, der ADHS-Experte hat halt ganz, ganz viele Patienten und Patientinnen gehabt und meinte, ja, das ist so ein Muster, das ich sehe, dass sehr viele ADHS-Neurodivergente so eine krasse Angst haben vor Ablehnung und Kritik. Und das war ja auch dieses Ding damals, als ich mit der Aufklärung auf Social Media begonnen hatte. Ich habe ja wirklich so viele Stunden in jedes einzelne Video gelegt. Also ich hatte manchmal von einem Video, was vielleicht eine Minute oder anderthalb ging, da habe ich manchmal 3 oder 4 Stunden dran gearbeitet, damit wirklich alles perfekt war und vor allem halt auch, ne, so diese, also meine Performance. Das heißt, dass ich besonders viel lächle und besonders halt mein Gesicht auch anpasse. Das heißt so dieses, naja, so ein autistischer Gruselfaktor, kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen, nicht halt durchkommt, beziehungsweise, dass ich einfach kompetenter und sympathischer wahrgenommen werde, weil meine Mission oder Vision war ja, diese Thematik mehr in der Gesellschaft zu platzieren. Und natürlich ist es da hilfreicher, jemanden zu sehen, der erstens mal ordentlich hergemacht ist und dann natürlich eine total sympathische Ausstrahlung hat, als wenn ich sage jetzt mal, wie ich es jetzt auch öfter mache, komplett unmaskiert. Das heißt, ich habe dann eine relativ monotone Stimmlage, dann passiert vielleicht gar nicht in meinem Gesicht so viel, ich lächle weniger. Und das sehen sich zwar dann jetzt halt meine neurodivergente Community an und die sagen, das ist mir auch viel entspannter, wenn du unmaskiert bist. Aber ich wollte ja damals sehr viele Menschen erstmal darauf aufmerksam machen und musste, wie ich es ja schon viele Jahre und Jahrzehnte konnte und perfektioniert hatte, natürlich so sympathisch wie möglich erscheinen. So, aber trotzdem hatte ich einfach so unglaubliche Angst davor, abgelehnt zu werden, dass ich da extrem viel Energie reingepackt habe. Jetzt ist natürlich so ein Video was anderes, weil man da ja hinter den Kulissen sehr, sehr viel machen kann. Man kann das, wie gesagt, 15.000 Mal aufnehmen. Eine Sache. Und die zweite Sache war dann der Umgang halt mit kritischen Kommentaren. Ja, weil ich finde das auch sehr wichtig. Also konstruktive Kritik ist immer auch sehr gut, um zu gucken, okay, hat man vielleicht selber blinde Flecken oder hätte man vielleicht etwas ein bisschen ausführlicher erklären müssen oder so. Ne? Weil diese Themen halt auch bei ADHS und Autismus, die sind einfach so, so komplex. Und da ist ja auch die Kunst, es so vereinfacht zu machen, dass die Leute das verstehen, aber nicht zu vereinfachen, damit sich halt, was ja heutzutage auch ganz oft so die Problematik ist, bei, ich sage jetzt mal TikTok, aber auch anderen Social-Media-Kanälen, wenn jetzt Menschen, die vielleicht betroffen sind und von ihrer eigenen Betroffenheit erzählen und sagen so, ja, und dann bin ich da abgelenkt und oh, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich mache mir früh einen Kaffee oder einen Tee und dann ist der kalt und ja, das ist mein ADHS. Da kann sich jeder drin finden, ja. Und psychologisch heißt das Barnum-Effekt. Den gibt es übrigens halt auch zum Beispiel bei Hochsensibilität und so. Naja, anderes Thema. Aber wie gesagt, ich habe das versucht, so perfektioniert wie möglich zu machen, also zu meinen hohen Ansprüchen, damit ich halt nicht diese Kritik und so weiter erfahre, weil ich wusste, wenn ich das bekomme, dann würde mich das halt wieder ein oder zwei Tage komplett rausreißen oder ich müsste die Angst haben, haha, Angst, also das wieder so diese Angststörung richtig, die mich wirklich dann im Alltag sehr, sehr beeinträchtigt, dass die wieder hochkommt. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, das Krasseste, was man auch so für Persönlichkeitsentwicklung machen kann, ist, Content auf Social Media zu machen. Mhm. Weil es ist einfach so unglaublich, wie man daran wächst, weil man dann auch eigene Muster erkennt, beziehungsweise so, wie man heutzutage sagt, ne, Trigger erkennt. Okay, wenn jetzt mich irgendjemand kritisiert aufgrund dieser jenen, weiß ich nicht, nicht Symptomatik, aber Merkmal. Beispielsweise, ich habe in den früheren Videos, die sind ja für eine junge Zielgruppe gemacht. Mhm. Das war zum Beispiel auch eins meiner Abschlussthemen im Studium. Wie Werbung auf verschiedene Zielgruppen funktioniert. Und jüngere Menschen und zum Beispiel Kinder, die brauchen das halt sehr, sehr schnell. Schnelle Abfolge, schnelle Schnitte, sehr viel bunt und so weiter. Also man sieht das auch heutzutage in der Werbung. Und deswegen habe ich ja da meine Stärke vom ADHS-Gehirn, das ist aber auch nochmal Überschneidung zur Hochbegabung, dass ich halt sehr, sehr schnell sprechen kann. Und das habe ich da genutzt und habe dann halt Videos gemacht und habe dann in anderthalb Minuten wirklich so viel Fakten rausgeballert, dass manche neurotypischen Menschen oder halt auch andere Menschen, die vielleicht so älter sind, so ab 50, 60, dass denen das zu schnell wird und dass sie dann sagen so, warum redest du denn so schnell und kannst du nicht mal langsamer reden und da wird mir ja schwindelig und so weiter. Und jetzt weiß ich das ja und ich habe das ja auch mit Intention gemacht. Aber früher, wenn ich mich einfach so mich unterhalten habe oder über irgendwas erzählt habe und auch sehr, sehr schnell gesprochen habe, dann ist das halt nicht gut angekommen. Und entweder habe ich dann auch irgendwie solche kritischen Kommentare bekommen, so von wegen, ja, hau dir mal nicht mit der Zunge aufs Auge oder ne, was bist du denn so nervös, dass du so schnell redest? Und ich denke mir, das ist für mich ganz normal. Mhm. Und da gibt's halt auch in meiner Community das eine Lager, die sagen, ich liebe das, das ist für mich die perfekte Sprechgeschwindigkeit, weil da mein Gehirn erstmal richtig mitkommt. Wenn du langsamer reden würdest, dann würde sich das abschalten. Aber wie gesagt, es ist eine heterogene Masse und für manche ist es dann auch wiederum zu schnell. Aber um zurück zu dem Thema zu kommen, Content auf Social Media zu machen, ist unglaublich gut fürs persönliche Wachstum, um zu erkennen, wie kann ich denn selber mit Kritik umgehen, beziehungsweise was ist haltlose Kritik und so weiter. Und dann auch so ein bisschen so Expositionstherapie, wenn man eine Angststörung hat. Und vor allem, weil wir ja heute sprechen, ne, also wie man die überwinden kann, um vor einem größeren Publikum zu sprechen. Weil wenn ich mir das jetzt mal vor Augen führe, ich glaube, bei TikTok wurde das gezählt. Ich habe irgendwie 1,4 Millionen Likes und viele meiner Videos, die haben mehrere hunderttausend Views und ich hatte, glaube ich, irgendwie auch Anfang des Jahres, da habe ich einige Videos auf Facebook hochgeladen und das waren dann auch insgesamt 1,6 Millionen Views oder so. Und das ist schon, wenn man sich das mal so vor Augen führt, das ist schon gruselig, ne? Wenn irgendwie 1,6 Millionen Menschen so deine Inhalte sehen. Und ja, heutzutage, wir wissen das von Social Media, ist ja der, wie soll man sagen, der Umgangston ist jetzt nicht mehr so nett. Ja, also da wird ja auf alles möglich gegangen. Meistens, also ich werde relativ selten dafür, dass meine Videos so krass ausgespielt werden, werde ich selten kritisiert, ne, was ich ganz spannend finde. Aber man nimmt wirklich dann irgendwann oder entwickelt so dieses Selbstbewusstsein und dann diesen Vibe. Und ich merke das richtig krass, wenn ich das mit Videos von anderen Creatern oder Creatorinnen vergleiche, weil es ist tatsächlich so, wie man dasteht, weil ich weiß und ich habe jetzt so die Credentials, ne, ich habe auch schon zwei Bücher veröffentlicht und so und ich weiß, was ich geschafft habe und da habe ich natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein als noch vor 3 Jahren oder 4 Jahren.
Voll gut. Okay, wow. Also auch danke fürs Teilen. Lass uns mega gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema vor anderen Menschen sprechen eingehen. War es so, dass es dir anfangs dann sehr, sehr schwer fiel, eben aus den auch vorhin genannten Gründen, ne, weil du Angst vor Ablehnung hattest, vor anderen zu sprechen, also sei es in Reels oder in irgendwelchen anderen Formaten. Wie schwer fiel es dir und was hat dir geholfen, damit es dir irgendwann leichter fiel? Also du hast jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, ne? Also wahrscheinlich auch die Erfahrung oder dass du gemerkt hast, es ist ja auch dein Expertenthema. Du hast Bücher geschrieben, du hast viel Feedback bekommen, du siehst ja auch, das, was du machst, kommt gut an. Aber vielleicht magst du dazu noch mal was sagen.
Also ich habe tatsächlich auf meinem Hauptkanal, wie gesagt, habe ich die Videos so perfektioniert und vor allem so perfektioniert auch maskiert hochgeladen, weil ich das dann auch so ein bisschen als meine Visitenkarte gesehen habe. Und irgendwann dachte ich mir aber, ich habe so viele Ideen und so viele gute Takes, beziehungsweise was ich halt auch so in meiner Feldforschung so tagtäglich irgendwie so herausfinde. Und ich habe zwar 15.000 verschiedene Notizbücher, ne, wo das alles festgehalten wird, aber manchmal denke ich mir so, ach, eigentlich dürfte das jetzt schon mal die Welt hören, irgendwie so in der Bearbeitungs- oder ja, Erstellungsphase, was auch immer. Und ich habe dann irgendwann noch einen privaten TikTok-Account zum Beispiel gemacht. Und da bin ich wirklich rangegangen, so mit, ich wusste, dass zum Beispiel Menschen auf TikTok, ja, deswegen, ne, ADHS und so, also, wie soll ich sagen, wir haben alle eine immer geringere Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne, also nicht nur die Leute mit ADHS gehören, die wir ja schon von Haus aus haben, sondern ist halt generell und bei TikTok eh so. Aber ich dachte mir so, nee, mein Take ist jetzt so wichtig, es ist mir egal, ob ich jetzt 2 Minuten rede, 3 Minuten oder 10 Minuten, wer sich das anguckt, cool, wer nicht, ist mir auch egal. So, und so konnte ich das halt, also das war nochmal ein richtig krasser Punkt, wo ich mir dann auch peu à peu an bestimmten Angstmustern oder wo ich halt eine Problematik hatte, wo ich mich daran gut gewöhnen konnte. Weil was zum Beispiel bei mir auch immer ein großes Angstmuster war, war, dass ich merkte, dass ich aller 2 Worte gefühlt M sage. So. Denn ich habe damals im Studium, da hatte ich auch irgendwie das Modul Präsentation und da wurden meine M's oder ich glaube von jedem wurden die M's gezählt, aber ich glaube, ich war die mit den meisten M's, weil dann war nämlich noch so dieser Punkt, dass unser Dozent gesagt hat, so ja, und jetzt guck am besten beim Präsentieren jeder Person abwechselnd in die Augen, was mich komplett überfordert hat, ne? Und ich meine, ja, es ist irgendwo Mythos und Stereotyp, dass autistische Menschen eigentlich in die Augen gucken, aber gleichzeitig ist es halt wirklich, ist es super anstrengend für mich und ich habe mir das antrainiert, aber vor allem bei fremden Menschen ist das halt schon, das zieht mir richtig doll Kapazitäten, ne? Aber um zurückzukommen, also ich hatte einmal diesen maskierten Account, wo alles perfekt sein sollte. Und dann hatte ich halt noch einen anderen Account gemacht, was mein Spiel-Account war, wo ich mich irgendwie dann mit der Zeit dran gewöhnt habe, okay, es ist mir jetzt egal, ob ich M sage. Und es ist mir jetzt auch egal, ob die Leute das outcallen, dass ich so viel M sage. Und es ist nie passiert. Da ist, ich habe nicht, ich habe in dieser ganzen Zeit, ich weiß gar nicht, seit wann ich den habe, auch bestimmt seit 3 oder 4 Jahren. Ich habe in dieser ganzen Zeit nicht einmal einen Kommentar von jemandem bekommen, die gesagt hat, so, ja, ich hätte dir ja gerne zugehört, aber wenn du so viel M sagst, dann kann ich mich nicht konzentrieren, kam nie. Und das war nämlich immer meine Angst, weil mein Dozent damals hat ja gesagt, so, ja, also wenn sie halt so viel M in ihrer Präsentation sagen, dann verlieren sie das Publikum und, ne, und dann ist das halt ein schlechter Vortrag. Und das hat mich, ich will nicht sagen traumatisiert, aber das hat mich halt so negativ geprägt, dass das immer so im Hinterkopf nachgehallt hat. Und deswegen brauchte ich ja damals auch bis zu 4 Stunden. Ich habe ganz am Anfang, habe ich das richtig doll gemerkt, dass meine Angststörung so doll war, dass ich dann Sprachprobleme bekomme. Das ist im 1:1, also wenn ich mit jemandem spreche, fällt das gar nicht so auf. Aber wenn ich, wie gesagt, alleine ein Video gemacht habe und ich wollte einfach nur einen ganz normalen Satz sagen, ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe mich, also wie gesagt, dreimal M oder ich habe irgendwie sonst mich versprochen und das hat mich richtig, richtig doll genervt. Und dann habe ich auch ganz lange da so die ganzen anderen, auch so Influencer oder Creator oder Aufklärer und Aufklärerinnen bewundert, wo ich mir dachte, so wie viel mehr ich schaffen könnte, wenn ich denn nur flüssig vor der Kamera reden könnte. Und das war ein richtig krasser Struggle und das war mit viel Zeit und Energie und Training halt auch mit verbunden. Ne? Weil wenn man sich das jetzt vor Augen führt, ich habe Ende 2020 damit angefangen, beziehungsweise erst so auch mit ja, TikTok-Trends, Videos, Lip-Sync und so und habe dann, glaube ich, so 2021 im Frühjahr mit so Aufklärungsvideos, wo ich halt was erkläre, angefangen. Und das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Aber da kann ich auch sagen, sicherlich wäre es schneller gewesen, hätte ich noch mal da vielleicht Unterstützung gehabt. Aber ich habe es halt auch aus eigener Kraft geschafft, auch wenn es jetzt irgendwie dann noch mal 2, 3 Jahre gedauert hat. Und jetzt habe ich beispielsweise tatsächlich gar keine Probleme mehr.
Das merkt man. Also ich höre auch kaum M's oder
Ja,
so.
also
Das
ich
ist
sag
super
so immer
gut.
noch M und ich habe jedes Mal in meinem Kopf registriere ich das und denke so, ah, jetzt habe ich wieder M gesagt. Aber ich merke
Super selten.
gleichzeitig, dass das sich extrem minimiert hat und da bin ich auch
Ja.
wirklich stolz drauf.
Voll. Und ich sag mal so, dass man ab und zu mal Füllwörter nutzt, ist ja auch was Menschliches. Denn diese Füllwörter nutzen wir, weil wir in dem Moment nachdenken, was wir als nächstes sagen wollen. Und gerade wenn es so ein spontanes Gespräch ist, wie wir es jetzt gerade führen, also wir haben uns das ja nicht vorgeskriptet oder so, das ist ja auch völlig normal, dass man mal über das nächste Wort, über den nächsten Satz nachdenkt. Also ich finde, du sprichst super gut. Das ist vielleicht wirklich die Übung, ich weiß es nicht, aber es hat funktioniert. Und wie gesagt, wenn jetzt irgendwie mal so ein Füllwort dabei ist, finde ich das absolut nicht störend. Und den anderen fällt es in der Regel gar nicht so intensiv auf. Also ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie einen Kurs zum Thema Präsentation macht, wo der Fokus darauf gelegt wird, wie viele M's man sagt. Übrigens finde ich das ziemlich krass, also so, dass es dann gezählt wird. Also das stelle ich mir wirklich heftig vor. Aber gut, wenn man so einen Kurs belegt, dann wird ja ganz gezielt nur auf solche Sachen, also auf die, ich sag jetzt mal, nicht so guten Sachen oder vermeintlichen Fehler geachtet. Aber wenn du so im Gespräch bist, dann ist ja noch viel mehr da als die Worte. Dann ist ja auch die Mimik, Gestik dabei. Man selbst denkt ja auch nach. Also ich sag ganz ehrlich, in meiner Thematik fällt mir sowas tendenziell wahrscheinlich schneller auf, ob jemand viele Wörter nutzt oder nicht. Also ich hatte das auch mal so, dass ich bei einer Veranstaltung war, das war eine Offline-Veranstaltung, und da war auch eine Rednerin, die wirklich, wirklich sehr oft Füllwörter genutzt hat. Also wirklich so jedes dritte Wort war ein Füllwort. Und mir selbst ist es extrem aufgefallen, aber weil ich ja auch darauf trainiert bin, auf sowas zu achten und darauf Feedback zu geben. Und dann habe ich aber mal mit anderen Kolleginnen gesprochen und denen ist es gar nicht aufgefallen. Denen ist es nicht aufgefallen, weil sie gar nicht in diesem Bereich aktiv sind, wo ich aktiv bin und gar nicht auf sowas achten, sondern auf ganz, ganz viele andere Sachen. Und das Spannende ist ja sowieso auch im Gespräch miteinander, dass man so häufig bei sich selbst ist, also man denkt eher darüber nach, wie wirke ich jetzt, was sage ich jetzt, was will ich als nächstes sagen, wie kann ich es schaffen, darauf einzugehen, dass wir mehr darüber nachdenken, wie wir eigentlich wirken, als darüber, wie wirkt der andere jetzt, hat er jetzt irgendwie 3 oder 4 Füllwörter genutzt oder so, ne? Das finde ich ja auch so spannend. Also das ist ja auch generell so beim öffentlichen Sprechen, dass wir uns häufig viel mehr Gedanken über unseren eigenen Auftritt machen, als andere sich über uns Gedanken machen. Und wir selbst haben da, denke ich, den größten Anspruch an uns selbst, weil wir auch wissen, wie wir es noch besser machen könnten oder dass wir es noch besser machen können. Und andere wissen das ja teilweise nicht. Die kennen uns ja nicht. Die wissen nicht, wie sprechen wir normalerweise, wie viele
Ja, genau.
Füllwörter nutzen wir oder so. Die sehen uns zum ersten Mal und nehmen uns einfach so wahr, wie wir uns in dem Moment auch geben. Deswegen so spannend, ne? Also, das ist ja generell wirklich bei diesem Thema so, dass wir uns viel mehr Gedanken machen oder auch viel häufiger vor irgendwelchen Dingen Angst haben, die dann letztendlich gar nicht eintreten.
Ja.
Ne? Auch so die Angst zum Beispiel vor einem Blackout oder die Angst davor, so richtig heftige Ablehnung zu erfahren oder so. Deshalb auch so schön, dass du jetzt auch so positive Erfahrungen teilst, dass diese Angst vor dem, ne, was ist, könnte mal jemand vielleicht irgendwie unter einem Reel schreiben, so von wegen, ich kann dir nicht zuhören, weil du so viele Füllwörter nutzt,
Ja.
dass es nicht eingetreten ist. Und dass du ja auch sehr viel Zuspruch scheinbar bekommst. Also auf jeden Fall schauen sich viele deine Videos an und ich glaube, du bekommst auch sehr viel positives Feedback, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich versuche das halt auch immer mal zu sammeln. Und dann mache ich mir Screenshot und dann vergesse ich das aber zu posten. Aber ich freue mich dann halt für mich privat so. So, also am schönsten ist halt wirklich, sind so die Nachrichten, wenn mir die Leute schreiben, so, ja, ich fühle mich das erste Mal in meinem Leben gesehen. Oder ich wusste nicht, dass es für mein Erleben, was ich schon immer habe, wirklich einen Begriff gibt und so. Und am schönsten sind, glaube ich, wirklich die Nachrichten, wenn, ja, ein bisschen Triggerwarnung, wenn die Leute mir schreiben, ja, ich habe eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen oder ich hatte schon einen Abschiedsbrief geschrieben und so weiter und dann bin ich auf deinen Content gekommen und habe es dann nicht durchgezogen. Und das ist in den letzten Jahren tatsächlich mehrmals passiert.
Krass.
Und das ist halt schon, das ist schon krass. Also da sieht man halt auch leider so den Stand unseres Gesundheitssystems, ne? Also dass da einfach sehr viel aufgeholt werden muss, und sehr viel mehr gemacht werden muss, weil wie gesagt, alles, was so auch Diagnostik und so weiter angeht, das ist nicht, wie sich die Leute denken, hey, ich gehe jetzt mal zum Arzt und dann kriege ich meinen Termin und dann in, weiß ich nicht, ein, zwei Terminen ist die Diagnostik da. Nee, man muss halt heutzutage, also vor allem bei ADHS, bei Autismus ist noch ein bisschen schlimmer, sage ich jetzt mal, da muss man mehrere Monate bis zu ein, zwei, drei, vier Jahren warten. Und deswegen mache ich ja die Aufklärung, dass ich halt in dieser Zwischenzeit, ne, da schon den Leuten einfach Mut gebe und Zuversicht und dass die einfach für sich nicht denken, ja, ich bin einfach ein kaputter Mensch und ich, was soll ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und ich sehe hier irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels. Und ja,
Krass, ich habe gerade
glaube ich,
richtig
ufer aus,
Gänsehaut
aber ja.
bekommen. Nein, aber danke fürs Teilen. Ich habe gerade auch so richtig Gänsehaut bekommen, als du erzählt hast, welche Nachrichten du zum Teil bekommst, weil wie krass ist es, dass du wirklich damit Leben veränderst
Ja.
und in diesen Fällen jetzt auch dafür sorgst oder irgendwie deinen Teil dazu beiträgst, dass sie das Leben wieder als in irgendeiner Form lebenswert oder so
Ja.
empfinden. Also, boah, das ist doch so krass. Und das hat ja viel mehr Impact als jetzt zum Beispiel der Job, den du damals gemacht hast, ne? Ohne jetzt irgendwas negativ reden zu wollen, weil letztendlich ist es auch vollkommen okay, wenn man jetzt einen Job ausübt. Das habe ich auch lange Zeit und auch teilweise immer noch, wo man jetzt nicht so einen großen Impact hat, den man einfach macht. Und
Ja.
sicherlich hilft man damit auch irgendjemanden. Aber jetzt hast du ja einfach mit deinen Erfahrungswerten und mit allem, was du zu diesem Thema gelernt hast, so viel mehr Impact und ja, kannst du einfach so viel mehr erreichen
Ja,
für andere
das,
Menschen.
das befeuert mich halt auch und das motiviert mich und das war damals halt auch so, ja, einfach dieses Feuer, wo ich mir dachte, okay, mein, wie soll ich sagen, also ich muss mich selber zurücknehmen, weil die Mission, sage ich jetzt mal, die ist wichtiger und größer. Also ich muss meine eigene Angst besiegen, damit ich anderen Menschen helfen kann, weil ich sage jetzt mal so, ich habe mich damals sehr viel beschäftigt, beziehungsweise ich habe hunderte, wenn nicht sogar tausende Videos von Betroffenen auf TikTok gesehen. Die waren alle englischsprachig. Was eine Komorbidität bei ADHS und Autismus zum Beispiel ist, ist Legasthenie. Und entweder haben manche Menschen generell schon Probleme, zum Beispiel schon Englisch zu erlernen, oder die sind halt schon irgendwie, ja, in einem Alter, wo sie hatten es vielleicht mal in der Schule, aber da ist natürlich das Niveau nicht auf C1 oder so. Und natürlich bleiben ihnen dann diese ganzen wichtigen Informationen verborgen. Und das Ding ist halt einfach, also wir sind in Deutschland, auch wenn ich mir jetzt halt wirklich offizielle staatliche Seiten angucke, das ist auf dem Stand von vor 20 Jahren. Das ist erschreckend und es ist traurig. Und es ist ja klar, wenn man dann halt irgendwas über ADHS googelt, sage ich jetzt mal, und man findet da bloß diese ganzen Stereotypen. Und wie gesagt, halt bei Frauen ist klar, dass man sich da halt nicht drin findet. Aber wenn dann halt mal, wie gesagt, wenn ich dann durch ein virales Video dann auf eine For You oder ja irgendwie in den Feed bei Instagram bei jemanden reinkomme, wo ich sage, naja, wenn du diese jene hochsensiblen Sachen hast oder wenn du diese jene Herausforderung hast und dich als hochsensibel identifizierst, würde ich dir echt mal empfehlen, dich mit ADHS und Autismus bei Frauen zu beschäftigen. Weil, wie gesagt, es zeigt sich anders, das ja, manifestiert sich anders und so weiter. Und es ist einfach so eine lebensverändernde Erkenntnis, dass man einfach auf einem anderen Betriebssystem läuft und einfach nicht irgendwie krank oder kaputt oder defizitär ist. Deswegen sage ich ja halt auch immer, so ein bisschen inspiriert von einem Programm von Eckart von Hirschhausen damals, von vor 13 Jahren, ist auch mein Motto, wenn ein Vogel nicht fliegt, prüfe erst, ob es ein Pinguin ist. Ne, weil ich sage so, ja, ich bin ein komischer Vogel, das wurde mir auch schon immer gesagt. Ne, aber ja, ich kann halt nicht fliegen. So, und ich habe mich ein Leben lang dazu gezwungen zu fliegen, aber das wird einfach nicht passieren. Aber ich bin im Wasser einfach unglaublich gut und kann da manchen fliegenden Vogel was vormachen. Ne? Ja.
Richtig schön. Mega, mega schön. Du hattest gerade schon so ein bisschen über deine Mission gesprochen. Hast du Bock, nochmal so zu teilen, was deine konkrete Mission so für die nächsten Jahre ist? Hast du da irgendwie konkrete Pläne? Hast du da konkrete Zahlen oder einfach, ja, noch ein ganz konkretes Ziel, was du verfolgen möchtest?
Also das hat sich in den letzten Jahren immer so verändert oder dann ist mal was dazugekommen. Also einmal habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ich möchte Psychoedukation für jeden zugänglich machen. Und das heißt halt nicht nur so durch diese finanzielle Barriere, weil wie gesagt, ich finde auch Bildung sollte kostenlos sein und wir haben zum Glück ja heutzutage mit Social Media einfach die Möglichkeit, dass wirklich umzusetzen, ja, dass ich sage, auch das Wissen, was ich vielleicht in meinem Studium oder in meiner Coaching-Ausbildung und so weiter angeeignet habe, wo ich viele, viele Tausende, 10.000 Euro bezahlt habe, ja, dass ich das einfach weitergeben kann und natürlich auch wegen Barriere, diese sprachliche Barriere, ne, dass ich halt einfach sehr viel aus den ganzen Studien, aus der englischsprachigen Community in Abgleich mit Studien und dann vereinfacht, dass ich das runterbreche und den Menschen zur Verfügung stelle. Also wie gesagt, das einmal den zugänglich zu machen. Und ich hatte mir dann auch mal vor ein paar Monaten mir so überlegt, ja, ich glaube, ich bräuchte auch noch eine Zahl. Und dann hatte ich mir mal so als Vision notiert, ich möchte 1 Million Gehirnzwillinge inspirieren, aus Angststörungen und Burnout rauszukommen, weil das ist nämlich genau das Ding. Wie gesagt, Burnout und Angststörung, das befeuert sich so gegenseitig. Und wenn man in dieser Phase seines Lebens ist, dann kann das einfach so natürlich behindernd und beeinträchtigend sein im Alltag, dass man für sich selber nicht gut leben kann, aber auch für andere nicht. Und wäre ich da nicht rausgekommen, dann hätte ich jetzt auch weder das Selbstvertrauen noch die Kraft und Energie, wie gesagt, meine Arbeit zu machen, die ich jetzt mache. Und wie ich ja vorhin schon meinte, mit dem ganzen Feedback, was mir die Leute schreiben, die dann sagen so, ey, ich habe viel mehr auch Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ich kann das so ein bisschen von mir jetzt so abschirmen oder beziehungsweise differenzieren, dass ich sage, ah ja, jetzt mein Gehirn, das weiß ich nicht, mein ADHS-Gehirn, das funktioniert jetzt gerade mal wieder nicht, weil ich einen Dopaminmangel habe oder so, aber ich mache mir das nicht persönlich oder zum persönlichen Fehler und das ist halt unglaublich gut, um da auch wirklich in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Weil ich ja auch sage, wenn man weiß, dass man ein anderes Betriebssystem hat, dann kann man auch entsprechende Methoden und Strategien finden. Bin ich ja jetzt, wie gesagt, dabei und auch in den letzten Jahren, zu sagen, okay, bestimmte Produktivitätsmethoden, die funktionieren für ein ADHS-Gehirn einfach nicht so. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das, was ich entwickle, aber auch anderen Menschen hilft, die nicht nur ADHS-neurodivergent sind, sondern vielleicht die sonst neurotypisch sind, also ne, normal in Anführungsstrichen, aber die durch andere Umstände vielleicht eine Depression mal phasenweise haben oder Burnout oder so. Na, weil da habe ich jetzt auch schon in den letzten Jahren Feedback von psychiatrischem Fachpersonal bekommen, die gesagt haben, so, ey, ich nutze deine Methoden auch für meine Patienten mit Depressionen und das funktioniert super gut. Ich so, ja,
Krass.
dafür sind sie gemacht, ne? Also, weil ja dann auch mein Take ist, dass diese ganze Aufklärungsarbeit, also auch über neurodivergente Bedürfnisse, sei es jetzt halt auch eine Hochsensibilität oder wie so ein hochsensibles Nervensystem funktioniert, was wir für Bedürfnisse haben und so oder worauf es zu achten gilt, dass es halt auch irgendwie keine Schwäche ist oder dass wir uns das einbilden oder so, sondern dass das neurobiologischer Fakt ist und dass wir einfach gucken können, wie können wir denn aber die Gesellschaft grundsätzlich da verändern? Also so nach dem System von dem Universal Design. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von gehört hast.
Weiß ich
Musst du
nicht,
das
nee.
so vorstellen? Beim Universal Design ist es so, dass man die Welt so gestaltet, dass sie für jeden barrierefrei ist. Das wäre im Alltag beispielsweise, du hast zu einem Gebäude eine Rampe. Das ist für diejenigen, die im Rollstuhl sitzen, auf jeden Fall super wichtig, dass die überhaupt halt barrierefrei ins Gebäude kommen können, aber das ist für andere Personen, zum Beispiel für Ältere mit einem Rollator super gut. Es ist für Eltern mit Kinderwagen ist das super gut. Es ist für irgendwelche Leute, die was mit einer Sackkarre transportieren wollen ins Gebäude, ist die Rampe auch sehr, sehr hilfreich. Ne? Und so sehe ich das halt auch in meiner Nische oder auf meinem Gebiet, dass ich sage, wenn wir diese Bedürfnisse und diese Funktionsweise, wie zum Beispiel ein ADHS-Gehirn funktioniert oder beim autistischen Betriebssystem, wenn wir da ein Verständnis in der kompletten Gesellschaft ja kreieren können, dann kann das sehr vielen Leuten auch helfen. Weil beispielsweise, wenn ich sage so, ja, ich habe durch Autismus habe ich einfach eine andere Art von Kommunikation und von Sprache und ich nehme Dinge viel detaillierter beziehungsweise viel aufgefächerter wahr, sage ich jetzt mal, und viel facettenreicher. Und wo neurotypische Menschen vielleicht bei einem ganz bestimmten Wort eine Vorstellung haben und sich untereinander super gut verstehen, würde mich vielleicht total verwirren. Aber du kannst ja davon nicht ausgehen. Und wenn man schon alleine im Berufskontext da halt auch diesen Middle Ground findet, dass wir sagen so, hey, wir dokumentieren alles und es fühlt sich halt auch bitte niemand irgendwie beleidigt, wenn ich frage, was meinst du denn mit diesem Wort? So, und das habe ich nämlich in meiner Vergangenheit sehr, sehr oft gehabt, wenn ich gefragt habe, was meinst du denn damit? Da fühlen sich die Leute ganz angegriffen und dann ist das so ein Teufelskreis, dass es vielleicht zu einem Konflikt werden wird und das ist halt einfach traurig. Ja, jetzt bin ich schon wieder voll
Voll.
ausgeartet.
Alles gut, alles gut, alles gut. Aber ich gehe mal ganz kurz nochmal auf den letzten Punkt ein. Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass viele Führungskräfte nicht so mit dem Thema vertraut sind und Sachen persönlich nehmen,
Ja.
selbst wenn man auch Dinge zum Beispiel ganz neutral schreibt, ne? Also
Ja.
so wirklich völlig sachlich, ohne jetzt große Emotionen oder so, auch so in diese Richtung kann es gehen. Und es wäre gerade für Personen, die ein Team leiten, so
Ja.
wichtig, Menschen, also neurodivergente Menschen, aber egal, auch ne, also egal eigentlich so diese ganzen Facetten zu kennen und zu
Ja.
wissen, wie man mit diesen unterschiedlichen Facetten umgehen kann und wie du gesagt hast, ne, auch bei Dokumentationen, dass man versucht, allen diese Informationen zugänglich zu machen, ohne dass irgendjemand benachteiligt wird und auch, dass man so kommuniziert oder auch Kommunikation empfängt, ohne dass man sich davon angegriffen fühlt. Oh, also ich merke es leider auch immer noch, dass da ganz, ganz viel Luft nach oben ist bei
Ja.
vielen Führungskräften, leider. Deswegen glaube ich auch, dass deine Arbeit, wie du auch schon gesagt hast, nicht nur für Betroffene wichtig ist, sondern auch für alle anderen. Das ist ja auch zum Beispiel für Angehörige wichtig, ne? Dass sie dann auch wissen, wie sie am besten mit bestimmten Situationen umgehen können oder was sie machen können, damit es einem leichter fällt, in
Ja.
bestimmten Situationen zu agieren oder irgendwie so.
Ja, oder generell, wie du schon sagst, ne, also auch die andere Person zu verstehen, da habe ich mal auch schon 2 Jahre und dann habe ich das nochmal spezifiziert. Und zwar doch bestimmt diese Thematik, was die fünf Sprachen der Liebe. So, ich meine, das ist halt auch so in der Poppsychologie oder halt auch auf Social Media ist das jetzt schon sehr oft verbreitet worden. Und ich habe einfach festgestellt, auch durch die englischsprachige Community, bei Neurodivergenz, also besonders bei ADS und Autismus, da ist das noch ein bisschen anders, beziehungsweise da kommen noch mal extra welche dazu, was dann aber auch bei, ich sage jetzt mal, neurotypischen Menschen komplett gegenteilig ankommt. Und das ist so krass, als ich das dann halt auch ich habe das dann noch mal ergänzt, wie zum Beispiel anekdotische Verbindung nenne ich das. Das ist eine Sprache der Liebe, dass wenn jemand mir etwas total Emotionales, irgendwas Schlimmes im Leben erzählt, so natürlich höre ich dazu, aber meine Reaktion, um zu zeigen, hey, ich verstehe dich, ich weiß, ich kenne dieses Gefühl und ich weiß, wie schlimm das ist, erzähle ich eine eigene Anekdote von mir, sodass ich halt mit dieser Person relaten kann und so. Und ich habe das selber diese Erfahrung gemacht und ich habe auch die Bestätigung durch die Community schon ganz oft gehabt, dass das fehlinterpretiert wird von wegen, ja, du möchtest jetzt das Gespräch an dich reißen und du möchtest nur über dich reden. Nein, das ist gar nicht meine Intention. Ich möchte dir einfach empathisch, das ist meine Art von Empathie. Ich möchte dir zeigen, dass ich dich verstehe und dass das wirklich richtig, richtig schlimm sein muss. Und ich hatte diese Situation auch schon mal. Und wie gesagt, das ist so meine Art der Reziprozität. Das wird aber falsch verstanden. Und das Krasse ist aber, unter Neurodivergenten, wir brauchen dann da nicht mal einen Begriff für. Wir machen das intuitiv, also haben wir schon immer gemacht und man versteht sich da. Und das ist halt zum Beispiel auch so krass, dass sich neurodivergente Menschen da sehr schnell und gut anziehen. Wie so ein Magnetismus ist das dann, weil erstens mal wir überspringen auch sehr, sehr schnell irgendwie so Smalltalk, weil wir haben halt einfach manchmal nicht so diesen Filter oder einfach diesen Gedanken noch, okay, was ist jetzt irgendwie zu privat oder was ist jetzt halt irgendwie zu krass oder irgendwie so, ne? Und manche sind dann so, ja, das gehört aber vielleicht nicht hierhin oder das ist halt zu privat, das ist mir unangenehm und so. Und wenn man aber unter Neurodivergenten, also ADHS, Autismus ist, dann ist so, ah, oh, krass, ja, und ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht und oh, richtig schlimm. Und dann weint man da vielleicht zusammen oder irgendwie so. Und das meine ich halt. Also da noch mehr zu entwickeln, um da das Verständnis und die Empathie füreinander zu schärfen. Und da habe ich auch witzigerweise auch eine sehr schöne Anekdote. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Nachricht bekommen von einer Followerin. Die hat das, wie gesagt, bei mir gelesen. Das ist zum Beispiel, es gibt auch eine Sprache der Liebe aus der englischen Bubble, die heißt Penguin Pebbling. Das kommt daher, dass Pinguine, wenn sie sich mögen, kleine Kieselsteine schenken. So. Und bei Neurodivergenten ist das halt auch so, dass wir kleine Sachen schenken. Das kann auch ein Kronkorken sein oder wirklich ein gefundener Stein oder irgendwas, was für andere Menschen vielleicht sowas wie Müll sein könnte. So. Und untereinander verstehen wir das. Wir finden das total schön. Aber bei Neurotypischen und Neurodivergenten, da können das clashen. Und dann hatte halt eine Mutti mir geschrieben, so, hey, pass auf, ich habe das bei dir gelesen. Und dann hatte sie irgendwie von ihrer Tochter, die war in so einer kleinen Gruppe. Und dann hat die Tochter einem anderen Mädchen, ich glaube, eine Schleife oder ein Schneckenhaus oder irgendwie sowas geschenkt. Und dann hat die Mutter das allen erklärt, dass das halt diese Sprache der Liebe ist. Und alle hatten dann so dieses Verständnis, oh, das ist ja total schön. Und ja, und als ich mir das geschrieben habe, ich dachte so, oh, das ist so, so cool. Also, dass das jetzt auch ja immer weiter verbreitet wird und dass die Leute das, wie gesagt, in ihren Alltag tragen. Und auch wenn ich, sage ich jetzt mal, nur auf Erwachsene spezialisiert bin, dass viele Eltern natürlich da auch was für ihre Kinder und auch Partner, Partnerin und so weiter mitnehmen können.
Schön. Es ist so krass, so viele Beispiele, die du genannt hast, konnte ich so krass nachvollziehen. Auch so dieses mit, ne, jemand erzählt mir eine Geschichte von ihm und ich erzähle dann meine Geschichte, um Empathie zu zeigen. Oder auch das mit dem Steinschenken. Bei mir sind es dann eher so Kleeblätter oder irgendwas anderes, was ich dann gerne so verschenke.
Ich hab noch dein Kleeblatt. Ich habe das noch irgendwo,
Oh Gott, wie
was du mir mal irgendwann mal geschenkt hast, als wir uns hier bei Femboss kennengelernt haben.
Oh, wie cool, wie cool. Also, oh, ich kann so viele Sachen nachvollziehen. Also, ich hatte in diesem Gespräch bisher schon so viele Momente, wo ich dachte, krass. Also ich kann so vieles nachvollziehen von dem, was du erzählst, wie du denkst, wie du handelst. Und ja, ich muss mal da bei mir auch noch mal so ein bisschen genauer hinschauen, glaube ich.
Ja, und deswegen, ich sage jetzt mal, das ist auch, es ist einfach so ein schönes Gefühl, so Antworten auf Dinge zu bekommen, wo man vielleicht nie diese Frage gestellt hätte, sondern man erkennt ja auch ganz viel einfach für sich als Normalität an, ne? Es wird dann nur nicht so, oder ist dann nicht mehr Normalität, wenn andere das in irgendeiner Weise kritisieren oder sagen so, ja, was stimmt denn mit dir nicht? Und das Krasse ist halt einfach, wenn man aber in einem Umfeld ist, wo ja, wie gesagt, ganz viele Gehirnzwillinge sind, dann passiert das ja gar nicht, weil man sich ja so gut versteht. Wie gesagt, dass das einfach dann diese Problematik gar nicht existent ist. Nur müssen wir halt schauen, wie können wir ja einfach gegenseitiges Verständnis da noch schärfen und dann zu sagen, auch wenn es, ne, beispielsweise ADS und Autismus heute noch als psychiatrische Diagnose und als vielleicht auch Krankheit und Störung in Anführungsstrichen so deklariert ist oder in den Köpfen von den Menschen drin ist, dass wir sagen, ja, nee, es ist halt ein anderes Betriebssystem. Und man kann lernen, damit umzugehen. Und vor allem, man kann halt Menschen finden, die genauso ticken. Und dieses Gefühl, nicht allein zu sein auf der Welt damit, ist halt einfach unbezahlbar.
Glaube ich. Es muss auch so cool sein, wenn man sich dann solchen Communities oder so anschließt oder wenn man dann eben seine Gehirnzwillinge so trifft, vielleicht auch durch dein Content. Also ich meine, darunter kommentieren ja viele Gehirnzwillinge und vielleicht hat sich da ja schon mal so die ein oder andere Verbindung oder so entwickelt. Also kann ja durchaus sein, weil ich jetzt auch gerade so drüber nachdenke, dass ich in meinem Umfeld weniger habe, die ähnlich ticken wie ich zum Beispiel. Also ich habe letztens auch die Situation in einem Familienkreis gehabt, dass ich meine Cousine so ein paar Fragen gestellt habe, einfach weil ich Interesse zeigen wollte und auch wirklich tatsächlich Interesse hatte. Und irgendwann hat sie dann so gesagt, ist es jetzt ein Interview? Oder was? Echt? Und dann dachte ich mir so, hä? Also es ist ein Interview, weil du halt auch keine Rückfragen stellst oder auch kein Interesse zeigst, aber ich habe halt wirklich ehrliches Interesse an Menschen
das
und an
wurde,
ihren
das wurde,
Themen.
ja, voll. Das wurde auch schon so oft bei mir fehlinterpretiert. Ich hatte irgendwann mal auch in so einer, ich weiß gar nicht, das war so eine, auch so businesstechnisch irgendwie, wurde eine Gruppe irgendwie zusammengesetzt und da war ich mit zwei anderen Frauen drin. Und da ging es halt auch darum, um Zielgruppe und so und wo willst du mit deinem Business hin? Und ich wollte erstmal auch für mich so diese Baseline schaffen und Informationen, um ihr dann halt irgendwie Tipps zu geben oder Empfehlungen oder irgendwie, dass wir hier richtig schön miteinander arbeiten. Und sie meinte dann so, ja, du bist jetzt hier so, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt hat, ho nicht hochenergetisiert. Aber jedenfalls meinte sie auch so, ja, ich fühle mich hier an, wie als würde ich ausgefragt werden.
So was hatte ich
Und
auch
so,
schon.
und ich
Ja, wie
dachte
bei so
mir
einem
so,
Vorstellungsgespräch wurde mir auch schon mal gesagt, so, fühle
ja.
mich wie bei so einem Vorstellungsgespräch. Und ich denke mir so, das ist ja nie meine Intention gewesen, ne? Sondern wie bei dir. Also ich wollte einfach nur Interesse zeigen. Ich wollte ein Verständnis schaffen. Ich wollte auch ja durch meine Fragen herausfinden, ob ich die Person richtig verstehe. Ich frage auch manchmal so super detailliert, ne? Weil ich auch in Bildern denke zum Beispiel. Oder wenn mir eine Freundin was erzählt, zum Beispiel, dass sie ein Date hatte oder so, dann muss ich einfach so jedes Detail wissen, weil ich es mir genau vorstellen können möchte.
Ja,
Und
genau.
genauso bin ich eben auch bei meinen Erzählungen. Ich erzähle alles sehr detailliert und es nicht, weil ich mich irgendwie rechtfertigen will oder irgendwas, sondern einfach, ja, weil es meine Art zu kommunizieren ist.
Ja,
Ja,
und deswegen,
krass.
also in Kommunikation sehe ich halt wirklich diesen größten Clash. Also es gibt ja zum Beispiel so aus der Autismusforschung gibt es ja dieses Phänomen oder diesen Begriff Double Empathy Problem. Das bedeutet, also dass es einfach heißt, so autistische Menschen haben jetzt nicht grundsätzlich irgendwie eine defizitäre Empathie oder keine, sondern wir zeigen einfach unsere Empathie anders als neurotypische Menschen. Und das clasht aber so dolle, dass, wie gesagt, dass dann dadurch Konflikte entstehen und so weiter. Und wie es halt mit dieser Sprache der Liebe ist, dass ich halt mit einer Anekdote antworte oder dass, wenn ich jetzt jemandem weiterhelfen möchte und so, dass ich halt erstmal ganz viele Fragen stelle. So funktioniert halt neurotypische Kommunikation, sage ich jetzt mal nicht, aber ich finde es halt auch sehr ermüdend wiederum, wenn man, wie gesagt, Menschen alles aus der Nase ziehen muss. So, oder wo ich mir denke, so
Ich
kannst du
auch.
bitte ein bisschen detaillierter antworten? Oder ich, und das ermüdet mich dann tatsächlich wieder, ne? Wo man dann halt sagt, so das kennen hochsensible Menschen, die sagen so, ja, ich hab's nicht so mit Smalltalk. Und wie gesagt, bei ADHS Autismus genauso, weil, nee, das ist dann, es clasht einfach, es ist nicht zielführend irgendwie und fühlt sich einfach anstrengend an.
Ja, ist wirklich dann manchmal so, finde ich, als wenn man so zwei verschiedene Sprachen spricht, ne?
Genau,
Also,
ja,
als wenn
und
man
so
auch so
erkläre ich das
aneinander,
immer.
ne?
Ja.
Ja, als wenn man so auch aneinander vorbeiredet. Und es ist so schade, weil ich glaube, die meisten Menschen haben eine gute Intention bei einem Gespräch, ne? Also man
Ja.
möchte sich ja generell meistens verbinden, man möchte den anderen verstehen. Gut, manchmal geht es einem vielleicht auch darum, etwas von sich selbst preiszugeben, also dass andere einen
Ja.
selbst verstehen sollen oder so. Aber grundsätzlich ist ja immer eine gute Intention dabei. Deswegen so schade, wenn diese positive Intention vielleicht auch mal so fehlinterpretiert wird
Ja,
und
genau.
nicht verstanden wird. Also ja, krass, ey, so krass, dass wir über das Thema gerade sprechen. Wir haben jetzt schon so, so viele verschiedene Dinge geteilt und ich fände es besonders schön, wenn du mal teilst, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Also welche Angebote hast du? Die Zielgruppe hast du jetzt schon mal genannt und ja, was kann man bei dir bekommen?
Also, ja, wie soll ich sagen? Ich habe das für Anfänger und Fortgeschrittene bei mir aufgebaut. Ich habe zwar tatsächlich damals auch mit so 1-1-Betreuung angefangen, aber auch gemerkt, dass das für mich auf die Dauer ziemlich anstrengend ist und so, weil ich halt auch noch nicht dieses Thema hatte. Deswegen ist es bei mir so, ich habe halt meinen kostenlosen Content, da kann jeder reingucken. Ich habe noch viele andere Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ganz neu meinen eigenen Podcast seit den 31.10. Da sind jetzt auch schon, ich glaube, 12 Folgen raus. Dann habe ich, wie gesagt, ich bin auf Instagram, TikTok nicht mehr so viel, Facebook, ich habe den Podcast, dann habe ich noch eine WhatsApp. So ein Broadcast-Channel, da mache ich halt auch immer für eine eher kleinere Community, so auch aus meinem Alltag und privaten Leben und so, mit natürlich Neurodivergenz als Aufklärung dann Content. Und ansonsten geht's los halt mit meinen Büchern. Da habe ich schon zwei. Einmal ADHS, die versteckte Kraft in uns. Dann mein Workbook gegen Kopfchaos, also wo es dann auch neben ADHS und Hochsensibilität um so meine Anti-Aufschieberitis-Methoden geht. Und aber ansonsten so richtig, also 1:1 mit mir zu arbeiten, biete ich gerade nicht mehr an. Weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann mal wieder, ob ich da mal wieder so den Impuls verspüre, dass ich sage, ja, hätte ich Bock drauf. Und dann habe ich halt meine Online-Programme. Also einmal, was jetzt bald rauskommt, das wird am 7. Dezember rauskommen. Das ist mein Einstiegsprogramm der Neurodivergenz-Navigator. Also heißt genauso wie der Podcast, witzigerweise, wo man sich halt einfach mal schon grundsätzlich selbst evaluieren kann. Also wo liege ich denn persönlich Richtung ADHS, Hochsensibilität, Autismus oder Hochbegabung? Da habe ich halt auch so sehr viele Quellen und die besten Screening-Tests und so weiter mit drin und habe da auch noch mal speziell für Autismus bei Frauen halt was drin und so. Und das kann zum Beispiel halt auch dann für eine spätere Diagnostik auch schon mal genommen werden, weil man ja einfach ganz oft nicht weiß, wie man das eigene Erleben irgendwie beschreiben soll, ne? Oder ja, wird jetzt ausufern, wenn ich da jetzt noch mal mehr erkläre. Genau das, dann habe ich einfach noch mehrere Online-Programme dann in petto demnächst. Also einmal meine Anti-Aufschieberitis-Toolbox, die werde ich dann zu Weihnachten rausbringen. Und im Januar möchte ich dann auch wieder mein ADHS Deep Dive. Also es ist auch so ein 360-Grad-Online-Programm, also mit Videos und Workbook und so weiter und meinem ADHS-Spektrum 3.0, wo man sich wirklich peu à peu evaluieren kann, selber verschiedene Lebensbereiche reflektieren kann, also wo welche Merkmale oder Facetten hinderlicher sind oder wie das halt ausgeprägt ist, weil im Privaten kann es ja ganz anders aussehen als zum Beispiel im Beruf. Aber was ja halt auch immer ganz, ganz wichtig ist, ist die Reflexion der Stärken, weil die gehen nämlich immer total unter. Denn wir wissen ja, dass halt im pathologischen Bereich wird halt eher so auf die Defizite geschaut, was ich einfach schade finde und was ich auch nicht zielführend finde. Denn Mission ist ja, die Leute aus Burnout und Angststörung rausbekommen. Und wenn man weiß, mit was man es zu tun hat, ist es leichter. Genau, also einfach über die Online-Programme mit mir direkt zusammenzuarbeiten, wäre, glaube ich, dann nur im B2B-Bereich. Ja, eins und eins, beziehungsweise wie man sonst mit mir arbeiten könnte. Also ich bin ja auch im B2B-Bereich unterwegs. Das heißt, ich halte Präsentationen und gebe Workshops für Firmen, Konzerne und auch Universitäten. Das heißt, wenn es jetzt halt, wie gesagt, in diesem Bereich mal was sein sollte, wie kann ich zum Beispiel halt ein Team da sensibilisieren für die neurodivergenten Mitarbeitenden? In so einem Bereich komme ich gerne oder halt einfach, wenn es grundsätzlich erstmal so eine Präsentation geben soll, so was ist überhaupt Neurodiversität, was ist überhaupt Neurodivergenz, so wie kann ich mich da selber einkategorisieren und ja, was gibt es da noch so für Themen und so, da komme ich wie gesagt gerne auch in Firmen und Unis und so und ja, that's it.
Ja, voll gut. Okay, aber da hast du ja noch mega viel für dieses Jahr und für Anfang nächstes Jahr geplant. Das ist ja Wahnsinn, was du da alles rausbringst.
Ja.
Crazy.
Also fühlt sich für mich auch so irgendwie nicht so viel an. Ich meine, ich hatte eigentlich auch noch, ich musste das alles so ein bisschen nach hinten schieben und so weiter. Und weil, wie gesagt, immer dann auch mit meiner Energie und was ja wirklich ein großes Problem, und naja, das heißt großes Problem, aber hin und wieder ein großes Problem für mich ist, ist halt wirklich Zeitmanagement, beziehungsweise richtig abschätzen zu können, wie lange Dinge eigentlich dauern, ne, und halt Prozesse, weil ich habe mir auch damals irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 2021 oder 22, da dachte ich mir so, ach easy ist das halt irgendwie ein Buch zu schreiben, ne, und das mache ich ja mal so, ne, mit
Krass,
links.
dass du das dachtest, ja.
Es ist halt, auch wenn ich, sage ich jetzt mal, im Buchschreiben relativ schnell bin, weil meine ersten zwei Bücher, da wusste ich ja ganz genau, was ich machen wollte. Und die habe ich dann auch in 3 Monaten runtergerissen. Aber dennoch, wenn ich jetzt zum Beispiel solche größeren Sachen habe, wie zum Beispiel, ich möchte ein Online-Programm rausbringen, das muss ja auch erstmal konzeptioniert werden und dann das ganze Marketing. Also bis erstmal auch so die Community erstmal weiß, ah, Kathi hat hier was Neues und da hakt das immer. Aber deswegen habe ich da jetzt auch langsam Hilfe, wo ich ja einfach nochmal Support bekomme, da alles auf dem Schirm zu behalten. Denn klar, irgendwann merke ich ja auch so, alleine funktioniert das alles gar nicht mehr so gut, beziehungsweise wird schon sehr viel, ne? Also wenn ich
Klar.
halt neben der Aufklärungsarbeit dann halt noch, wie gesagt, Online-Programm, dann Workbooks, generell so Sales, was man halt machen muss. Und dann kommen halt natürlich auch regelmäßig dann die Anfragen für, wie gesagt, Interviews oder so rein oder dann halt die Aufträge von Firmen und Unis, so das alles selber auf dem Schirm zu halten, obwohl ich ja, wie gesagt, das war ja das Ding, warum ich im Burnout gelandet bin in meinem letzten Job. Ich bin halt nicht so gut in Administration. So, und ich fand das sehr schön, dass ich 2021 hatte ich nämlich ein Stärke-Coaching gemacht und da hatte mir dann halt auch mein Coach gesagt, wir nennen das nicht Schwächen oder weiß ich nicht, Probleme oder so, sondern Nichtstärken. Und ich kann sagen, so ja, Administration und Orga und so ist einfach meine Nichtstärke. So. Das heißt, ich muss einfach viel mehr Energie darauf verwenden, das alles hinzubekommen. Aber deswegen konzentriere ich mich natürlich lieber auf die Sachen, die mir super leicht von der Hand gehen, wie zum Beispiel psychologische Methoden entwickeln oder wie gesagt mit der ganzen Feldforschung, da halt auch quer verbindend oder verschiedene Sachen zu verknüpfen und so. Und alles andere kann ich dann peu à peu auslagern.
Ja, gut, ja krass. Ich werde auf jeden Fall die Links zu deinen Accounts und zu deiner Webseite, beziehungsweise du hast ja so eine Übersichtsseite, hatte ich schon mal gesehen, ne? In die
Genau.
Shownotes packen. Dann könnt ihr da raufklicken und direkt zu ihren Accounts finden und sie gerne kontaktieren und auch gerne, wenn ihr möchtet, bei ihr was kaufen. Und ja, also genau, da findet ihr auf jeden Fall alles. Und hast du vielleicht abschließend noch Impulse zum Thema, wenn jemand Angststörung hat und vor anderen sprechen möchte oder muss, zum Beispiel weil sie oder er selbstständig ist? Hast du da vielleicht Tipps, was helfen könnte, wenn man eine Angststörung hat und vor anderen sprechen möchte?
Ich würde, wie gesagt, immer auf die Muster gehen. Also, warum hat man denn Angst, vor anderen zu sprechen? Ist das vielleicht schon alleine aufgrund des Aussehens, weil man sich jetzt halt denkt, so, oh, weiß ich nicht, mir gefällt meine Nase nicht oder was auch immer. Also jeder hat ja irgendwie, ne, vom Äußerlichkeiten, irgendwie eine kleine Problematik oder so, dass man halt vielleicht da schaut oder ist es vielleicht wirklich, da gehen wir tatsächlich fast so in das Thema so Trauma und so, denn, oh, da muss ich auch noch mal ausholen, sorry.
Nee, mach das gerne.
Was nämlich mich auch, glaube ich, sehr lange zurückgehalten hat, vor anderen zu sprechen, ist so eine, naja, kleine traumatische Erfahrung im Kindergarten. Denn da sollten wir mal eine Aufführung machen von Schneewittchen. Und ich wusste, dass meine Erzieherin, die konnte mich damals halt schon nicht leiden. Und irgendwie jedes Kind aus der Gruppe hatte halt eine Rolle so in dem Stück. Und ich war halt die Einzige, die erstmal halt keine Rolle bekommen hat. Und dann durfte ich mir aber eine Rolle vom Spiegel vom bei Schneewittchen irgendwie teilen mit einer anderen. Und den einen einzigen Satz, den ich sagen sollte und durfte, den habe ich auch noch vermasselt, weil ich einfach so gestresst war und so traurig, dass mir das halt nicht zugetraut wurde, dass ich den, wie gesagt, also total vermasselt habe. Und ich bin dann auch total weinend dann zu meiner Mama oder Oma gerannt und so. Und ich glaube, das hat mich auch total geprägt, dass ja dieser Stress mich davon abgehalten hat. So, und man weiß ja und hört ja auch heutzutage immer mehr, dass bestimmte so therapeutische Methoden auch so ins Coaching und Mindset und so weiter kommen. Und das wäre da auch einfach mein Tipp: So, was hat man denn so für erlernte Muster oder ist da vielleicht mal in der Vergangenheit irgendwas passiert, woraufhin man jetzt so eine Angst hat? Ne? Wie zum Beispiel, was ich auch meinte, mit diesen, mir wurden meine M's aufgezählt und dann aufgezeigt, so, ja, du hast jetzt hier 30 Mal M gesagt, ne? M. Und das dann so weit zu bearbeiten, dass man darüber hinwegkommt. Und vielleicht auch noch, was ich vorhin auch schon meinte, sich gewahr zu machen, was eigentlich die Mission ist. Und wenn die Mission und Vision größer ist als die eigene Angst, dann kriegt man das auch peu à peu hin.
Ja, absolut. Richtig schöner Tipp zum Schluss. Mega, danke fürs Teilen. Das waren jetzt so schöne Abschlussworte. Ich weiß, wir könnten noch stundenlang
Ja.
weiterquatschen. Aber vielleicht in einer nächsten Podcast-Folge
Voll
mal,
gern, ja.
wenn du Bock hast. Ja, voll schön. Also tausend Dank, dass du heute in meinem Podcast warst, auf der virtuellen Podcast-Bühne, dass du so viele ehrliche Einblicke gegeben hast. So viele hilfreiche Impulse. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen, die diese Podcast-Folge hören, ganz viel für sich mitnehmen können. Und ja, folgt Kati unbedingt. Schaut euch ihre Accounts an. Es lohnt sich. Danke nochmal an der Stelle an dich.
Dankeschön.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis dann.